Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Herz und Bildung. Mein Name ist Anja Leutert, ich bin Schulsozialarbeiterin mit Herz und gegenüber von mir sitzt Andrea Trinkler, Mami und Primarlehrperson. Und jetzt wird es doch wieder so schön tönt, Anja, mit deinem Herz. Die heutige Folge.
Stillsitzen. Aha. Könnt ihr stillsitzen? Ich finde Stillsitzen enorm anspruchsvoll. Es kommt ein bisschen darauf an, bei was. Aber manchmal habe ich schon auch so Situationen in der Schule. Gerade wenn es so Teamsitzungen sind, dann fällt es mir manchmal schwer, still zu sitzen. Wie geht es dir?
Ertappst du dich dabei, wie du am Rumzappeln bist? Oder was machst du? Was ist?
Ja, da will ich einfach so finden, ja, jetzt also, können wir vorwärts machen. Mhm. Aber das wäre eine eigene Folge. Mhm. Sitzungen leiten.
Ja, das wäre wieder etwas anderes. Das ist also etwas, was du schon erlebt hast. Bei mir kommt es, glaube ich, auch darauf an, in welchem Kontext. Wenn ich weiss, für was ich still sitze und wahrscheinlich auch, was mir helfen würde, ist, wie lange ich muss still sitzen. Dann kann ich es, glaube ich, eher aushalten, als wenn ich einfach mal muss still sitzen und ich habe keine Ahnung, für was und keine Ahnung, wie lange. Dann halte ich es, glaube ich, fast nicht aus. Dann habe ich am Eis im Viertel und dann, ja. Und ich meine, mich erinnern zu mögen, das war bei mir als Kind schon so gewesen, dass ich einfach ja, ein bewegungsfreudiges Kind war und es mir wirklich schwer gefallen ist.
Ja, und was ich bei dieser Diskussion immer spannend finde, ist, wir erwachsene Personen können sehr selbstbestimmt sagen, ob wir jetzt still sitzen oder nicht. Und ganz fest sichtbar wird, wie gut wir still sitzen können, auch in Gedanken still sitzen, wenn wir so eine Meditationsübung dürfen machen oder möchten machen. Und merken, uns fällt uns selber schwer. Und dann das mal in Bezug auf Kind, wo man es ja immer wieder jeden Tag einfordert. Mhm. Und sagen, du musst jetzt still sitzen. Und dort finde ich immer, lohnt es sich, bei sich selber mal hinzuschauen und zu sagen, wie würde es mir gehen, wenn in meinem selbstbestimmten Alltag jetzt jemand würde kommen und sagen, Anja,
jetzt still sitzen. Ja, das ist ein guter Hinweis, wo man wirklich wieder mal bei sich selber ansetzen darf. Und ich glaube, nicht zuletzt wegen dem und eben wegen dem Titel «Stillsitzen» bin ich bei dir vor x Wochen auf ein Buch aufmerksam geworden, Anja, und zwar ein Buch von Elin Snell. Sie ist Yoga-Trainerin und eben Buchautorin. Und sie hat das Buch «Stillsitzen wie ein kleiner Frosch», aber es gibt eben auch das «Stillsitzen wie ein Frosch» geschrieben. Und ich war eigentlich mega angetan von dem «Wie ein kleiner Frosch», weil dort drinnen hat es Vorlesegeschichten und Meditationen und zum Teil Yoga-Übungen für Kleinkinder, also für Kinder von 18 Monaten bis 4 Jahre. Mhm. Und ich habe mir vorgestellt, wie soll das gehen mit meinen zwei kleinen Rackern daheim? Wie bringe ich die zum Stillsitzen? Ist das wirklich möglich, habe ich so das Gefühl gehabt, als ich den Buchtitel bei dir gelesen habe. Und habe nur schon aus lauter Gewunder mir das Buch angeschaffen und habe beim Durchlesen realisiert, dass das Buch viel, viel, viel mehr beinhaltet als irgendwelche einfache Yoga-Anleitungen oder eben einfach Meditationen oder Vorlesegeschichten, sondern es sind so viele Weisheiten drin und es sind so viele Ansätze drin, die mich persönlich so berührt haben und die ich so bereichernd gefunden habe, dass wir gesagt haben, hey, es ist es wert, dass wir eine ganze Folge über das Buch «Stillsitzen wie ein kleiner Frosch» machen. Wir werden sicher dann noch in die Shownotes, dass alle das, ja, sich dürfen bestellen oder vor Augen führen, wenn du das Gefühl hast, hey, ja, das klingt ultra spannend. Und ich glaube, so, im Großen und Ganzen ist das Ziel der heutigen Folge, über Gefühle zu reden.
Mhm. Würdest denn du, das wäre jetzt eine, oder jetzt hast du es so schön umschrieben, aber nicht konkretisiert. Mhm. Was ist denn das, wo du sagst, dann nehme ich aus dem Buch raus, respektive gibt es so Schlagwörter. Bei mir wäre ein Schlagwort zum Beispiel Achtsamkeit. Mhm. Hast du noch mehr?
Mhm. Ja, definitiv. Also ich würde zum Beispiel den Stoppknopf noch rausnehmen, wo sie mega schön beschreibt, dass wir alle einen Stoppknopf haben. Und auch den Stopp-Knopf bei unseren Kindern einführen können.
Also Inhibition.
Inhibition, genau, zurück. Wie sagt man?
Selbstkontrolle.
Selbstkontrolle.
Ja, Impulskontrolle. Genau. Inhibieren. Den Impuls unterdrücken, respektive eben innehalten und mal durchschnaufen.
Genau, das sicher. Dann geht es auch um den grossen Häuptling und den kleinen Häuptling. Finde ich auch so spannend. Also wo in der Elternschaft übernimmst du Führung, eben als Häuptling, und wo ist der Kleine vielleicht Teil oder kann ein Stück weit partizipieren, aber nicht der, der im grossen Ganzen entscheidet, und wo ist es vielleicht auch mal möglich, das Spiel umzukehren. Aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit mit dem Ansatz von der bedürfnisorientierten Erziehung stelle ich immer wieder fest, im Alltag ist das eines von meinen grössten Herausforderungen, meine eigenen Bedürfnisse gleichwertig zu stellen wie die Bedürfnisse meiner Kinder. Und durch das eigentlich das zu schaffen, von dem Abwägen, wann darf mein Kind etwas entscheiden und wann entscheide ich für das ganze System etwas. Und ich glaube, es ist ein mega schöner Ansatz mit dieser Bedürfnisorientierung, aber es birgt eine riesige Gefahr auch, dass uns die kleinen Häuptlinge enthauptet schier schon und nicht mehr unsere Häuptlinge, also unsere grossen Häuptlingfähigkeiten ausspielen lassen.
Und also dort finde ich, das haben wir schon mal gehabt, ich weiß nicht, ob wir es in welcher Folge das war, zwischen Bedürfnis und Impuls unterscheiden und dass das manchmal im Alltag vermischt wird, habe ich das Gefühl, gerade bei diesem Erziehungsstil. Und dann auch, wie fest hat man sich wirklich mit diesen Bedürfnissen auseinandergesetzt?
Ich also, weiss es, das ist die exekutive Funktion. Zahl, irgendwas.
7 oder 28.
Ja, irgendwas so, gell?
Naja, anyway, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt so erzählst, habe ich manchmal so das Gefühl, Bedürfnis ist ein Wort, das in aller Munde im Moment ist. Und wenn ich dann Leute bei mir in der Beratung habe und sage, welches Bedürfnis steht hinter dem Gefühl, findet es kein Wort. Also die Frage ist auch, hat man denn überhaupt das Bewusstsein für ein Bedürfnis? Und heisst dann Bedürfnisbefriedigung auch immer das machen können, was man gerade will? Das würde ich nämlich ziemlich in Frage stellen.
Und hast du eine Antwort schon darauf?
Ja, ich denke, ich muss mich sicher auch noch mal mit dem befassen. Oder ich selber habe ja kein Kind. Gell? Das wäre jetzt so ein Austausch unter uns zwei, den wir vielleicht mal machen müssten. Wo ordnest du bei deinen Kindern, bei welchen Verhaltensweisen ordnest du welches Bedürfnis ein? Und hast denn du das Gefühl, du bist zur Befriedigung von diesem Bedürfnis verantwortlich? Oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, da ist das Kind sogar schon selber verantwortlich? Und sind denn das wirklich alles Bedürfnisse? Oder sind das einfach eben Impulse und Verhaltensweisen, die vielleicht aufs Temperament des Kindes zurückzuführen sind?
Ja, genau. Das wäre sehr spannend. Ja. Das sind sehr gut. Aber vielleicht gerade so ein bisschen zum Aufzeigen. Ich nehme gerade das Thema vom grossen und vom kleinen Häuptling raus. Gell?
Seite
91 und 93 im Buch. Es ist so herzig auch nur schon gezeichnet und dargestellt und so einfach. Und es hat also noch weitere Linien, die man dann für das eigene Familiensystem auch noch aufschreiben kann. Eben, wo entscheidet der Grosshäuptling was und wie darf der Kleine mitentscheiden oder wo. Aber dass er so ein bisschen ein Gefühl bekommt, für was ich meine. Also zum Beispiel der grosse Häuptling, also Mami oder Papi, sagt, wann es Zeit ist, sich zu waschen und Zähne zu putzen. Und das ist ja so ein Riesenthema. Alleine. Und ja, wie oft habe ich da schon auch eingehängt und habe dann an den Kindern gesagt, also ich stelle noch mal einen Wecker, ihr spielt noch mal 5 Minuten und dann tun wir Zähne putzen. Aber es ist wirklich, also nur schon bis das ritualisiert ist, dass wir Zähne putzen. Meine Güte. Hätte ich nie gedacht, dass das so etwas könnte. bedeuten. Und jetzt kommt es, der kleine Häuptling kann zum Beispiel in diesem Thema entscheiden, ob er sich selbst waschen will und ob er Zähne putzen will, schreiben sie jetzt da im Sinn von, ob er es selber macht oder ob wir es machen. Das finde ich, und in Absprache mit der Zahnärztin, ist nicht die beste Ding. Ich gebe zwar meinen Kindern die Möglichkeit zwischendrin, dass sie es selber entscheiden dürfen, wegen dem Zähneputzen. Aber mindestens einmal am Tag muss Mami oder Papi die Zähne putzen, dass die wirklich gründlich geputzt sind und das im Idealfall vor dem Schlafen. Mhm. Und was ich da mehr daraus mache, ist, sie haben zwei Zahnbürsten bei uns. Mhm. Je. Mhm. Und dann dürfen sie das Zahnbürsteli wählen, mhm, welches Zahnbürsteli das sie nehmen. Das ist das, was der kleine Häuptling machen darf. Oder der grosse Häuptling sagt, er hat zwei Kleidungsstücke ausgelesen und fragt den Kleinen, welches von diesen beiden das er anlegen will. Weil was nicht geht, oder was einfach eine riesige Überforderung ist für den kleinen Häuptling, er geht vor den Kleiderschrank und darf einfach mal wählen. Mhm. Ich weiss, da gäbe es jetzt Kolleginnen von mir, die würden sagen, aber meine Kleine macht das, seit sie ist. Und trotzdem ist sie ja dann, sie kann ja das Wetter nicht immer mit einberechnen. Die ganzen Rahmenbedingungen, also sind wir nachher draussen, bleiben wir drinnen, was sonst noch, gehen wir turnen oder weisst du, so all die Entscheidungen, die müssen über einen grossen Häuptling laufen, oder? Oder, ich meine, wie siehst du das, wenn im Winter Kinder mit den kurzen Hosen kommen? Mhm. Findest du es ein absolutes No-Go und ein absoluter Fail? Oder findest du, es hat vielleicht auch irgendetwas dahinter, wo man könnte gut heissen?
Mhm. Auch dort, das ist immer so schwierig, so pauschal
aussagen. Genau, das geht gar nicht. Gell?
Also ich glaube auch, oder Kinder brauchen einen Rahmen. Und innerhalb von dem Rahmen könnt ihr sie partizipieren. Okay. Das haben wir schon gehabt in den Folgen zum Thema Partizipation. Sie ist überfordert. Und wenn es jetzt um das kurze Hosenbeispiel geht, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Mutter oder der Vater oder die erziehungsberechtigte Person mit schon 3 Stunden vor dem Kasten steht und zankt, dass es jetzt aber heute die langen Hosen müssen werden. Irgendwann gehst du wahrscheinlich auf und sagst, ich mag nicht mehr. Und das ist etwas, das durchaus menschlich ist. Und dann gibt es auch Erfahrungen, die das Kind macht. Und wenn es dann kalt ist und vielleicht auch sogar krank wird, dann ist der Erfahrungswert, den das Kind mitgenommen hat. Und dann gilt es, aus so einem furchtbaren Moment einen fruchtbaren zu machen. Dann kommt das in meiner neuesten Weiterbildung. Das finde ich ganz einen schönen Satz. Und lieber Gruß an Peter an dieser Stelle. Und das dem Kind aufzuzeigen, was dann jetzt daraus geworden ist, wo er unbedingt die kurze Hose hat anlegen. Genau, ich denke mir, dort ist es
auch wieder altersabhängig und ja, Rahmenbedingungen, die wirklich noch mitspielen, oder?
Genau.
Ja, also, ja vielleicht.
Ja. Und gleichzeitig, wir wissen ja auch, uns Erwachsene überfordern viel Auswahl. Und man hat auch herausgefunden, dass zu viel Auswahl, die in einer Überforderung mündet, unglücklich macht.
Das ist schon eindrücklich, oder? Wenn man sich das wieder mal vor Augen führt, weil es einfach gar nicht bewältigbar ist, oder? Und dann permanent eben in dem Stress eigentlich bist. Ja, das ist krass. Ich habe noch eins, was ich auch noch schön finde. Der grosse Häuptling, der entscheidet, wenn es Zeit ist, ins Bett zu gehen. Und der kleine Häuptling, der darf entscheiden, ob er eine Geschichte oder ein Lied hören will, um ins Bett zu gehen oder dann im Bett. Und ich glaube, es ist wirklich das, wie oft auch bei mir daheim ist es ein Kampf, weil sie doch noch nicht parat sind für ins Bett. Und gleichzeitig haben wir mittlerweile eine Zeit festgelegt und in dieser Zeit gehen wir ins Bett. Und es ist nachher wirklich nur noch die Entscheidung zwischen das Geschichtli, Liedli, ja, oder nochmal den Tag durchsprechen, nochmal miteinander schauen, was sind schöne Sachen am Tag und was sind nicht so schöne Sachen. So ein bisschen bedauern und feiern vom Tag. Und dann eigentlich das als Ritual nehmen, wo das Kleine dann mitentscheiden darf. Aber das, also das ist also etwas, was ich auch wieder ein bisschen habe müssen lernen. Ich meine, in der ganzen Anfangsphase als Säugling, du bist ja nur bedürfnisorientiert unterwegs. Und das Kleine entscheidet alles. Und irgendwann kommst du wieder zu dem Zeitpunkt, wo du dann aber als Häuptling wirklich musst einfach übernehmen musst. Und diesen Zeitpunkt nicht verpassen, das finde ich schon noch sehr einen spannenden Ansatz, wenn der ist. Also, ja.
Ja, und das ist, scheint mir auch gell, von Kind zu Kind, eben je nach Temperament, auch wieder ganz unterschiedlich. Und ich denke mir, das ist wirklich eine eigene Folge wert, oder die bedürfnisorientierte Beziehung mal auseinanderzunehmen und zu sagen, wo sind so Stolperfallen drin? Und gell, ich meine, in dem Moment, wo du den Tag strukturierst oder auch Bettzeiten einhaltest, damit dein Kind genug Schlaf bekommt, Erholung ist auch ein Bedürfnis. Und das sind Sachen, die du dann wie übernimmst und Bedürfnisse abdeckst und eben zum Beispiel auch steuerst, weil das Kind das in dem Moment gar noch nicht so kann. Oder wir sind dort viel kognitiver, wir Erwachsenen. Wir sagen, gut, wenn wir heute nicht früh ins Bett gehen, sind wir morgen mega müde. Da wollen wir nicht sein. Und dann gehen wir früh ins Bett. Aber gerade oder, wenn man von so kleinen Kindern redet, die können das natürlich nicht abschätzen.
Absolut nicht. Und darum brauchen jetzt die grossen Häuptlinge.
Genau, die Verantwortung übernehmen. Die
Verantwortung übernehmen, die das grosse Ganze einschätzen können und dann Entscheidungen treffen. Ja, voll. Und wenn wir schon bei den Gute-Nacht-Geschichten sind, die dann der Kleine auslesen darf, ich habe in diesem Buch eine Gute-Nacht-Geschichte gefunden, wo also von meinen kleinen zwei wirklich heiß geliebt wird. Und sie ist auch wirklich ultra herzig. Und es geht eben um den kleinen Frosch, der atmet. Also wirklich beides kombiniert. Also es gibt eine Geschichte, die sicher lebensweltnah ist von dem Kind in diesem Alter. Also zwischen 18 bis Monaten bis 4 Jahren. Und gleichzeitig geht es aber auch so ein bisschen um die Achtsamkeit und das Achtsamkeitstraining, nämlich mit dem Atem, oder? Und es ist der kleine Frosch, der nicht an einer Party auftaucht ist, wo alle Tiere sich nämlich zusammengetroffen haben und gemeinsam Geburtstag gefeiert haben. Und es ist darum gegangen, dass sie gar nicht wissen, wie alt sie eigentlich werden, aber sie haben dann einfach alle miteinander beschlossen, sie werden 3 und haben das fest daraus gemacht und Freude gehabt. Und irgendwann ist einem Tier aufgefallen, hä? Aber jemand fehlt doch. Und wer gefällt hat, war der kleine Frosch. Und dann sind sie auf die Suche nach dem kleinen Frosch. Sie mussten gar nicht weit müssen, weil einer am Teich haben sie ihn gefunden. Und der kleine Frosch ist dort gehöckelt und hat geschnauft und sonst nichts gemacht. Und zuerst sind die Tiere gar nicht rausgekommen. Und irgendwann haben sie realisiert, ah doch, also er macht schon etwas, er schnauft ja, schau mal den Bauch an, der geht auf und ab und auf und ab. Und so herzig in dieser Geschichte ist dann wirklich so auch immer das Anspielen vom Kind drin. Also zum Beispiel, kannst du auch so schnaufen wie der kleine Frosch? Und jetzt mein Grosser, der macht das wirklich jedes Mal und sagt, ja sicher, Mami, schau. Und dann liegt er hin und schnauft so wie der kleine Frosch. Und dann, ja genau, am Schluss ist es dann wirklich so, dass du so daraus lernst, für was ist der Atem gut. Also wenn du wütig bist, kann dir der Atem helfen. Der Atem kann dir aber auch helfen, zum mutig werden. Und wie so ein auf eine ganz einfache Art und Weise eine Geschichte erzählt wird, mit aber dem Achtsamkeitsübungsaspekt drin. Und gerade eben für am Abend zum Runterfahren mit dem Schnaufen. Und so ist eine wunderbare Geschichte.
Also das Buch hat Geschichten drin, die helfen, über Achtsamkeit kindergerecht Gefühlszustände zu regulieren. Oder? Und das ist etwas, was ich sehr wertvoll finde. Und Andrea hat es ausprobiert. Und seine Geschichten funktionieren. Und ich denke mir, wenn man ihnen das Instrument schon so ein bisschen an die Hand gibt oder das mal so ein bisschen übt, das sind ungeheuer wertvolle Schätze, die man dann wieder Kind mitgeben kann. Und auch, wenn es nachher darum geht, dass man dann den nächsten Schritt macht und eingeschult wird, und man das schon kann, das ist natürlich sensationell, gell? Weil ganz viele Erwachsene ich übe das dann in teuren Seminaren und setze sich dort erstmal mit ihrer Regulation.
Regulation.
Auseinander. Ja. Ich finde es im Schulkontext auch ganz ein schönes Buch. Ich finde, man kann aus diesem Buch aus ganz, ganz viele Rituale nehmen. Und wenn man die regelmässig macht und sagt, gut, wenn die Schule vorbei ist, dann tut man immer wieder die Geschichte vorlesen, zum Beispiel. Das hat einen ganz guten Effekt. Und es gibt auch eine Übung, aber die steht, glaube ich, nicht im Buch. Die habe ich aus einer Weiterbildung mitgekommen. Die finde ich auch immer sehr schön, wenn es ums Stillsitzen geht, dass man fragt, was macht denn der Frosch? Und dann kommen die Kinder ziemlich schnell hinführen und sagen, ja, er quakt. Und dann quakt man mal miteinander. Und ja, was macht er denn noch? Ja, er hüpft. Und dann kann man ein bisschen miteinander rumhüpfen. Und ja, was macht er denn noch? Ja, Und dann irgendwann sagen sie dann, oder man hilft ein bisschen und sagt, sie essen, oder? Was essen sie denn? Ja, Flüge. Okay, und um diese Flüge zu verwischen, was muss denn der Frosch machen, um die zu wünschen? Mm. Ja, still sitzen. Und dann gibt es eine wunderschöne Übung, da kann man sagen, also ihr dürft jetzt alle ganz, ganz still sitzen und ihr hört jetzt dann gerade die Flüge. Und wenn die Flüge absitzt, erst dann dürft ihr die Flüge essen. Und dann kann man wirklich als erwachsene Person dann so ein bisschen fliegen, oder? Und irgendwann hört man dann eben auf und die sitzt ab. Und dann sieht man ganz viele Zungen, die dann rauskommen und die Flügen essen. Und das ist ganz eine gute Übung, um eben so Kreissituationen zum Beispiel zu üben. Mhm. Oder wenn die Kinder noch nicht so lange stillsitzen können, weil es einfach anstrengend ist, dann kann man es ein bisschen lustig machen, weil wenn dann jemand schon vorher die Zungen rausstreckt, kann man sagen, jetzt hast du sie nicht verwünscht.
Bist du davon?
Jetzt bist du selbst. Und wenn man das ein bisschen übt, dann kann man nachher das Bild von dem Frosch auch wieder vornehmen und sagen, schaut, jetzt ist gerade stillsitzen wie ein Frosch angesagt, weil eben wir müssen gut zuhören und aufmerksam sein.
Ja, so herzig. Und es ist schon, ich habe eingangs gesagt, eigentlich ist wie so das Ziel, dass man ein bisschen über Gefühle redet, auch jetzt mit, oder anhand von diesem Buch. Und sie hat es wirklich mega herzig aufgezeigt, dass sie eigentlich die vier Grundgefühle, wo man eben schon im frühesten Kindesalter auch benennen kann und jedes Kind fühlt, von Anfang an, das wäre Angst, Wut, Trauer und Freude. Dass man die wie in den ganz natürlichsten Alltagssituationen immer wieder benennt. Ist das jetzt, dass du jetzt gerade ängstlich bist? Hast du jetzt gerade mega fest Freude? Dass sie das Kind wie ein Gespür überkommt, für wenn ist welches Gefühl jetzt gerade bei mir, oder? Dass sie auch einen Wortschatz überkommt für ihre Gefühle. Und ich meine, wenn man die vier Grundgefühle einmal so ein bisschen stabilisiert hat und wirklich anwenden kann, kann man sie nachher ja x-beliebig ausschmücken, weil es gibt ja so viele Gefühle. Und gleichzeitig fällt mir auf, wenn dann mal musst auf die Suche nach all diesen Gefühlen. Ja, ich selber merke, es fällt mir gar nicht so einfach, alle Gefühle benennen. Also,
würde ich eben sagen, Gott will nicht mit den Bedürfnissen. Also, jetzt habe ich es nochmal gesagt. Ja. Und gell, ich meine, Gefühle validieren, also selber gespiegelt bekommen, das ist sehr hilfreich, um sie selber können einordnen. Und Kinder brauchen da wirklich die Unterstützung der Erwachsenen. Und auch, dass man selber benennt und selber als Erwachsener sagt, oh, jetzt freue ich mich gerade fest, und das Kind merkt, wie freut sich Mami oder der Papi oder wer auch immer, der Onkel, Tante, Grosseltern, die Lehrperson. Und das hilft. Ja. Es hilft, einen Gefühlswortschatz zu bekommen, um nachher in den verschiedenen Situationen überhaupt zu erkennen, was ist gerade rum. Und das ist der Grundstein, um nachher auch eine Strategie zu entwickeln, um mit diesen Gefühlen einen Umgang zu finden.
Und gell, Anja, jedes Gefühl darf sein und hat seine Berechtigung.
Ja, sehr, ja. Und gerade so Wut, oder, ist so etwas, wo vor allem bei weiblichen sozialisierten Menschen wird viel unterdrückt und viel abtrainiert, weil Mädchen immer noch einfach die braven, lieben, sozial angepassten Wesen müssen sein. Und die Buben eher dürfen wütend werden. Und das führt manchmal dazu, dass tendenziell mehr die Frauen die Wut unterdrücken und ihre Grenzen nicht gut können aufzeigen können. Weil Wut hat ganz viel damit zu tun, da ist eine Grenze überschritten worden. Und ich zeige dir jetzt auf, wo meine Grenzen sind.
Mhm. Und ich glaube, das Schlimmste, was du als Kind im Bereich der Gefühle kannst hören, ist, nein, das kann nicht sein. So darfst du dich nicht fühlen.
Ja, das ist, gell, da gehen wir so im psychologischen Bereich. Also ich denke, mit Gefühl absprechen, da kennt man selber. Also wenn man sich in die Situation versetzt, wenn man traurig ist und dann kommt jemand und sagt, es ist nicht so schlimm und beschwichtigt das, geht es auch nicht wirklich besser. Und dann gibt es gleichzeitig gibt's schon auch, Klammern auf, zum Teil wie Übersprungshandlungen oder Kompensationshandlungen, wo zum Beispiel gerade Kinder, wenn sie loyal zu den Eltern sind, sagen, nein, nein, das ist gut oder ich bin glücklich. Mhm. Und du merkst, eigentlich wäre da passend Trauer. Mhm. Klammer zu. Also das ist einfach, also dort muss man je nachdem muss man ein bisschen aufpassen, wenn sie älter werden. Mhm. Ist es wirklich das Gefühl oder steht dort eben, stehen sie im Loyalitätskonflikt und tun sie einfach wie ihre eigene Gefühle und Bedürfnisse überdecken zur Loyalität zu den Eltern. Mhm. Und ich denke mir aber, eben, wenn ein Kind Gefühl zeigt, dass man das validieren kann und sagt, ah, du bist traurig, das reicht nämlich schon. Und das Kind sagt dann, wenn es findet, nein, das sagt er schon nein, dann kann es sagen, nein, ich bin hässig. Und dann kann man es auch stehen lassen und sagen, ah, okay, ja, du bist hässig und dann warum, oder? Das kann man fragen. Und manchmal braucht es, je nachdem wie alt es sind, braucht es nicht einmal ein Warum, sondern dann geht es vielleicht auch einfach darum, das Gefühl zuzulassen.
Das Gefühl anzunehmen.
Genau.
Oder? Ja, du bist hässig. Daraus heraus habe ich eine kleine Geschichte von einem Vater, der seine vierjährige Tochter aus der Kita abholt. Mhm. Und wie man könnte das Gefühl entweder eine Art verneinen oder eben Gefühl bejahen. Mhm. Ich würde gerne mal die zwei Geschichten schnell vorlesen. Mhm. Und wir reden doch nachher darüber, was es mit einem macht, wenn entweder das oder das passiert. Mhm. Oder? Also der Vater fragt, wie war es heute? Fragt der Vater Clara, 4 Jahre alt, als er sie von der Kita abholt. Hast du viel Spaß gehabt? Nein, entgegnete Clara. Es war gar nicht schön. Stefan hat mich gehauen. Oh! Und was hast du gemacht? Fragt der Vater. Nichts. Das glaube ich nicht, entgegnet der Vater. Du haust doch auch manchmal. Ich habe schon oft gesehen, wie du deinen Bruder gehauen hast, wenn du wütend warst. Und das Gefühl bejahen wäre jetzt wie die andere Geschichte. Nicht zu fassen, was ist passiert? Ich wollte das rote Fahrrad mit den Stützrädern, aber Stefan wollte es auch. Er hat das Fahrrad genommen, obwohl ich schon drauf saß. Verstehe, sagt der Vater. Und es gibt nur ein Fahrrad mit Stützrädern? Clara nickt. Sie fühlt sich verstanden. Und was ist dann passiert? Ich wollte ihn runterschubsen, aber er hat mich gehauen und ist weggefahren. Erinnerst du dich an die Bilder vom Frosch? Fragt der Vater. Wie hat es sich tief in dir drin angefühlt, als Stefan das Fahrrad genommen hat? Wie der wütende Frosch oder wie der traurige Frosch? Clara überlegte einen Moment. Wie alle beide, sagt sie. Zuerst wie der wütende Frosch und dann wie der traurige Frosch. Ja, genau, sagt ihr Vater. Das hast du gut gespürt. Wenn du das Fahrrad morgen wieder haben möchtest und Stefan auch, was machst du dann? Sie überlegt. Ich frage die Erzieherin, ob wir uns abwechseln können. Das halte ich für eine gute Lösung, sagt der Vater, während sie Hand in Hand ins Haus gehen. Mhm. Total eine andere Ausgangslage, nachdem dass man darüber geredet hat, oder?
Ja, glaub, wir vergessen bei den Kindern ab und zu, wie es uns an ihrer Stelle würde gehen. Ich meine, wenn wir ein Problem haben oder uns nicht gut geht und wir kommen zu einer Kollegin und erzählen, dann wollen wir auch, dass uns zugelassen wird. Mhm. Dass wir einfach können sagen, wie es war und wie es gelaufen ist. Mhm. Und manchmal braucht es nicht einmal eine Lösung. Das haben wir auch schon mal gehabt. Also manchmal kann es auch einfach sein, ich wollte es einfach erzählen und jetzt ist es schon wieder gegessen. Genau.
Und darum ein Nachfragen, oder? Das habe ich von dir, von der Konfliktfolge, noch mega fest abgespeichert. Das Nachfragen beim Kind, brauchst du jetzt etwas? Mhm. Ja, genau.
Und jetzt gehört es. Jetzt fängt es an zu surren. Vielleicht gehört es ganz leicht im Hintergrund. Ich finde es einen guten Abschluss mit diesen zwei Geschichten. Und wieso das Fazit ist, den Kind einen Orientierungsrahmen geben, wo sie nicht überfordert, Raum lassen für Gefühle und die können bejahen, in dem, dass man zulässt.
Mhm. Genau, wunderschön. Und immer wieder bei sich selber schnell herhören, ob man der grosse Häuptling jetzt gerade ist oder ob man vielleicht vom kleinen Häuptling gerade ein bisschen überstummen worden ist.
Genau. Ja. Hat euch die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über Sternchen, Bewertungen und was es alles gibt in dieser Podcast-Welt, weil man kann sagen, es hat uns gefallen. Wenn ihr uns etwas zu sagen habt, dann schreibt uns ein Mail auf
input@herzundbildung.ch.
Und jetzt entlehnen wir euch in die neue Woche. Es weihnachtelt schon.
Langsam, aber sicher. Kommt es wirklich so weit.
Hebt euch Sorge.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss zusammen.